Kara ist Chief Digital Officer beim Orthopädie-Technik-Unternehmen Otto Bock. Seine Aufgabe ist es, das traditionelle Handwerk der Orthopädie-Technik zu digitalisieren und damit neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle für Otto Bock zu entwickeln. Günge Kara ist selbst Industriemechaniker und Diplom-Ingenieur, der immer etwas Händisches machen wollte und den bis heute seine Mission Veränderung durch Technologie antreibt. Im Podcast erzählt er uns, wie sein Werdegang ihn vom Tabakunternehmen über Social Entrepreneurship zum Gesundheitswesen gebracht hat und verrät uns, wie intelligente Prothesen entstehen und so das Leben und den Alltag vieler Menschen verbessern.
So, lieber Günge, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich habe es jetzt endlich mal zu Otto Bock nach Duderstadt geschafft. Ich wollte schon gefühlt immer mal hierher kommen, also. Und jetzt bin ich endlich da. Also danke für die Einladung.
Ja, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, wir freuen uns sehr, dass du den Weg nach Duderstadt aufgenommen hast. Und ja, auch, dass du dann und wir die Gelegenheit haben, die Otto Bock auch ein bisschen näher zu bringen.
Ja, genau. Da bin ich sehr gespannt. Aber erstmal geht es um dich. Kurz zu sagen, wir sitzen wirklich physisch anwesend in einem Meetingraum, worüber ich total glücklich bin. Weil es ist, glaube ich, das erste Mal seit Covid-19, dass ich wieder den Podcast nicht remote aufnehme, sondern face-to-face. Und das ist schon etwas angenehmer, gerade wenn man sich noch nicht kennt. Und wir kennen uns ja noch nicht. Wir sind uns noch nie begegnet. Aber ich finde sehr spannend, was du machst und auch deinen ganzen Lebensweg. Also, du bist Chief Digital Officer bei Otto Bock und hast ja schon eine sehr lange, interessante Karriere hinter dir. Mhm. Vielleicht magst du mal kurz was zu dir erzählen.
Ja, vielen Dank. Also, ich bin ja jetzt 50 geworden, deswegen, wenn man da halt dann schon sagt, man hat eine lange Karriere, dann hat man auch schon das Gefühl, man ist schon ein bisschen alt. Also mein erster Chef hat immer zu mir gesagt, du kannst alt werden, aber bleibe jung. Mhm. Und mit der jungen, jugendlichen Neugier ist es dann halt auch immer wieder schön, die Welt auch anders zu sehen oder auch sie auch neu zu sehen, was man da halt dann auch in einzelnen Themen, die auch jetzt uns in dem Gesundheitsmedizinbereich dann da betreffen, da halt auch wieder anders machen kann. Ja, Günge Kara, bin jetzt 50 und seit 48 Jahren in Deutschland, bin in Istanbul geboren und dann ganz klassisch in den frühen 70ern mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen, vorher in einem kleinen Dorf, relativ beschaulich, im Münsterland gelebt und dann mit 16 das war Mitte der 80er, sind wir dann halt dann nach Berlin gezogen und dort in die große, weite Welt. Das war für mich ein Kulturschock von irgendwie 20.000 Einwohnern und auf einmal damals waren es, glaube ich, etwas mehr als 1,5 Millionen vor der Wende da zu sehen. Und da kam die Wende in den 80ern. Ich habe dann seinerzeit sogar noch eine Ausbildung gemacht zum Industriemechaniker, weil ich wollte immer etwas dann auch Händisches machen, Dinge, die ich verändere, dann halt dann auch sehen und anfassen und habe dann nach dem Ende der Ausbildung aber dann auch nochmal den Weg eingeschlagen des Diplom-Ingenieurs, also so wie man sich das dann halt dann da auch immer erträumt, da kann man ja noch mehr konstruieren, noch mehr machen, noch ausgefallenere technische Lösungen konzipieren. Und habe das dann auch wirklich mit Herzblut gemacht, habe einige Jahre auch als Ingenieur gearbeitet und habe dann nach meiner Tätigkeit auch als Projektingenieur, wo ich dann so Fabrikationsanlagen aufbauen konnte, ganze Produktionsstraßen, wo dann zum Beispiel für die Tabakindustrie dann Tabakballen miteinander vermischt wurden, die wurden dann bedampft, dann wurden da noch Schokolade und Honig dazugegeben, also wirklich 100% gute Stoffe, man glaubt es gar nicht, was alles auch in der Zigarette Gutes drin sein kann.
Genau, und das ist auch interessant, dass wir von Zigarette dann gleich zu Gesundheit kommen.
Genau, ja, das war dann halt, als ich eingestiegen bin, zum Beispiel Praktikum und dann später Diplomarbeit und Berufstätigkeit bei Firma Philip Morris, da war halt dann die Zigarette in den 90ern, das war noch so ein Statussymbol und innerhalb von, ich glaube, 3 Jahren ist das Ganze gekippt. Also Menschen haben dann halt dann auch genau entdeckt, dass dann Gesundheit mehr ist als Convenience, als Genuss. Und ich glaube, da hat es dann schon angefangen. So Mitte, Ende der 90er, diese Trendwende, wo dann halt dann auch die Silver Ager auch dann auch mehr auf sich aufgepasst haben.
Und das du warst dann in einer Beratung und hast dann quasi aus der Beratung heraus selbst gegründet. Und so was ich aus deinem Lebensweg herauslese, ist, dass du irgendwann dir gedacht hast, du willst jetzt mal was Sinnhaftes machen. Mhm. Du hast nämlich ein Unternehmen gegründet, das versucht hat, Lösungen zu entwickeln, um abgelegene Gebiete mit Strom zu versorgen.
Genau, ja, das war...
also im Prinzip ein Social Impact Business.
Genau, Social Entrepreneurship, Social Impact Business, genau. Und das hatte dann die Vorgeschichte, dass ich circa 12 Jahre davor, also nach meiner Ingenieurstätigkeit und vor dem Social Impact Business, dann viel für Konzerne und Private Equity Unternehmen gearbeitet habe und auch viele Restrukturierungen und auch globale Projekte geleitet hatte und mich immer dann mir die Frage dann in mir aufkam, ja, was, welchen Impact habe ich, außer auf Finanzkennzahlen und auch auf die EBITDA-Marge von Unternehmen und wo kann ich wirklich auch Mehrwert mit leisten, was mehr ist als das. Mhm. Und so kam es, dass ich 2009 Berührung hatte mit Osram und die hatten kurz davor den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen für Solar-Mini-Anlagen für die Stromgewinnung in entlegenen Gebieten für einkommensschwache Menschen. Mhm. Das ist nämlich gleich so vom Titel her, das war erstmal super lange und da konnte man sich ja viel darunter vorstellen. Das hat mich dann fasziniert, da habe ich ein paar Gespräche geführt und mit den Osram-Mitarbeitern habe gesagt, kann man sich das anschauen? Und die so, ja, das ist in Kenia, in entlegenen Gebieten. Da musst du erstmal nach Nairobi fliegen, dann dich in den nächsten Flieger setzen, Landesinnere, dann mit dem Bus, dann mit einer Fähre und dann wirst du dann da abgeholt und kannst dir das dann da anschauen. Dann habe ich eine Woche unbezahlten Urlaub genommen und habe genau das gemacht. Und da bin ich dann da angekommen, wurde dann da abgeholt von den örtlichen Mitarbeitern. Die haben mich in das Hotel gebracht und das Hotel, werde ich nie vergessen, war eine Entwicklungsforschungsstation, die Zimmer vermietet hat. Und alles voll mit Insekten. Nicht der Hotspot, ich würde es nicht empfehlen, aber es ist auch da wieder eine Erfahrung. Und von da aus sind wir wirklich dann die Woche dann rumgereist und haben dann Menschen in ihrem Verhalten dann befragt und mit ihnen gesprochen, die statt elektrischem Strom Petroleumlaternen benutzen. Mhm. Und jede Petroleumlaterne in einem kleinen Zimmer oder der Hütte ist so schädlich wie 2 Packungen Zigaretten für alle, die in dem Raum sind.
Also von, wieder bei den Zigaretten.
Genau, von kleinen Kindern, also wirklich Neugeborenen bis hin zu Älteren. Und ich habe dann da gesehen, dass da seinerzeit war auch die Alterspopulation so, dass es wirklich nur ein paar wenige Prozent der Menschen über 60 Jahre alt waren, die sind dann halt dann wirklich
daran gestorben.
Ja.
Und das hast du eine Weile gemacht, dann bist du zu einem Unternehmen gewechselt, auch als Chief Digital Officer, die der ja, Weltmarktführer sind in 3D-Printing. Genau. Also auch wieder was sehr Technologisches und das hat dich wahrscheinlich letztendlich hier auch zu Otto Bock gebracht,
ja, also,
oder?
Kann genau, also die Brücke eigentlich ist dann schon gelegt worden so in der Ausbildung, was händisch machen, dann globale Projekte, 12 Jahre in der Beratung und dann dieses Social Entrepreneur Business, wo ich dann halt dann diese Mini-Lösung an Menschen dann näher gebracht habe, das war so gegen 1,5 Jahre, mit denen sich für sie eigentlich das Leben verändert hat. Mhm. Und das war dann halt dann für mich ein Aha-Erlebnis und ich habe mich gefragt, was kann ich mit der nächsten Technologie für einen Mehrwert schaffen für Menschen, die diese Technologie noch nicht verstehen. Und das war industrieller 3D-Druck und das habe ich von 2014 bis 2015 gemacht, also dann da auch mehrere Abteilungen, Bereiche aufgesetzt, die Innovation Sprints durchgeführt haben, aber jetzt nicht nur im Geschäftsmodell, sondern wir haben wirklich Bauteile optimiert mit Wabenstrukturen, Leichtbau, bionischem Design, Mischungen aus Aluminium und Titan, unterschiedlichste Kunststoffe. Und das konnte man tatsächlich nach 2-3 Tagen Sprint in der Hand halten, versus die Ingenieure haben das versucht, ohne uns zu machen. Und das ging dann über Wochen und Monate. Und diese Veränderung durch Technologie ist eigentlich mein treibender Faktor, wo ich dann halt dann auch meinen Mehrwert einbringen möchte. Und das war dann halt dann die logische Schlussfolgerung daraus, wo kann ich es noch näher machen? Und bei den 3D-Druckern, da bist du ja im Maschinenbaubereich und du selber bist nie nah genug dran eigentlich an dem Endprodukt. Und bei Otto Bock habe ich die Möglichkeit dann halt dann am Endprodukt oder Produkten dann zu sein und kann dann diese Expertise mit einbringen, also durch Technologie das Leben der Menschen dann zu verbessern.
Genau, was irgendwie jedes Start-up Und jedes Technologie-Business sich so vorne hinschreibt, wir wollen ja. durch Technologie das Leben der Menschen verbessern. Ihr macht es ja wirklich bei Ottobock, einfach durch die Lösungen. Also ihr seid Weltmarktführer in Prothetik. Ich glaube sogar das einzige deutsche Unternehmen im Gesundheitswesen, was über 1 Milliarde Euro Umsatz macht. Oder es gibt noch ein anderes. Und ich finde das so spannend, weil ich für den Podcast ja häufig Leute interviewe, die sich eher aus der IT-Richtung, aus der Software-Richtung mit Digitalisierung beschäftigen. Bei dir ist jetzt die Einflugschneise eine ganz andere. Du kommst aus einem ganz anderen Mindset. Du kommst eigentlich daher, wo man wirklich etwas Physisches ja. entwickelt, was aber in irgendeiner Art und Weise technologisch unterstützt wird. Und du hast natürlich auch schon ganz andere Welten gesehen, ne, weil du jetzt nicht so diese klassische Medizintechnik Karriere hingelegt hast. Wie war das jetzt für dich, dich das erste Mal mit wirklich Medizintechnik im weiteren Sinne zu befassen, also mit Prothetik? Wir kommen da gleich noch zu, was ihr genau macht. Aber
genau, kann ich ein bisschen was dazu sagen? Ich hatte ja davor, als ich im industriellen 3D-Druckbereich war, hatte ich ja schon Berührungen mit Orthesenprothesen und sogar mit 3D-gedruckten Titan-Hüftkappen aufgrund von Wabenstrukturen. Und eines der Hauptindustrien in dem Umfeld ist Medizin. Also da hatte ich schon 5, 6 Jahre vorher schon diese Erfahrung gemacht. Und ich hatte mal für die Hannover Messe, ich glaube, das war auch schon vor so 2 Jahren oder so, hatte ich mal eine 3D-gedruckte Prothese erstellt, die auch noch intelligent Daten dann in die Cloud gibt. Und dort dann per Algorithmen wird dann halt dann die Steuerung dann halt auch entsprechend dann aktiviert. Das haben wir auch in sehr, sehr kurzer Zeit, in ein paar Wochen haben wir das dann da aufgesetzt. Also ich hatte schon immer so eine Affinität dann dafür. Und dahingehend war es jetzt kein extrem weiter Schritt, weil, wie gesagt, wir haben auch viel im Luft- und Raumfahrt, also auch in anderen regulierten Industrien gemacht. Und so Strukturen, Bauteile, Lösungen, die dann auch durch solche Zertifizierungs- und Genehmigungsprozesse weltweit durchlaufen müssen, waren mir dann da schon bekannt. Es ist natürlich was anderes, wenn man in einem Unternehmen ist, was jetzt diesen absoluten Fokus hat und dann sagt, in diesem Fokusbereich wollen wir stärker werden und dann halt dann auch links und rechts dann halt auch nochmal schauen, wie wir den Markt dann mitentwickeln können als Marktführer. Und das ist natürlich ein anderes Mindset, als zu sagen, wir wollen in einen Markt rein und denken, da wäre eine Opportunität. Mhm. Ja, und das ist der große Unterschied.
Absolut, ja.
Und mich hat's positiv überrascht, weil von außen kann man es gar nicht sehen, wie viel auch technische Kompetenz innerhalb von Ottobock ist. Also alles, was mit Biomechanik, mit Sensorik, auch mit Lastverläufen des menschlichen Körpers dann zu tun hat, das ist hier sehr, sehr, sehr stark verbreitet oder das ist hier sehr stark vorhanden, dieses Wissen.
Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass Ottobock tatsächlich 1/10 des Umsatzes wieder in Forschung und Entwicklung reinsteckt, also relativ hohe Quote.
Ja.
Und wir können ja mal ein bisschen konkreter werden, weil ich die ganzen, also ich komme aus Göttingen und wir sind in Duderstadt, das ist so eine halbe Stunde entfernt und hier gibt es nicht so viele Unternehmen, es gibt Sartorius und Ottobock in der Region und ich fand es schon früher extrem faszinierend, die Ottobock-Produkte, auch jetzt so in den letzten Jahren, auch seitdem ihr Paralympics sponsort und zu sehen. Und ich war irgendwie früher Fan von so Serien wie 6 Millionen Dollar Mann und so, wo es schon so in Richtung Bionik ging, also in Richtung des erweiterten menschlichen Körpers, der durch irgendwelche Anbauten Superkräfte hatte. Und ich finde, so ein bisschen kommt einem das vor, wenn man eure Prothetiklösung, also ihr macht Prothetik und Orthetik. Prothetik sind dann zum Beispiel, ja, wie heißen diese Fachbegriffe, wenn jemand jetzt ein Bein verliert?
Genau, also wenn ein Körperteil nicht mehr existent ist, dann braucht man eine Prothese. Wenn der Körperteil existent, aber eingeschränkt funktionsfähig ist, wie beim Fallfuß, dann braucht man halt dann eine stützende Orthese. Oder wenn man bei Kindern auch häufig, wenn die sich den Arm brechen auf dem Spielplatz, passiert ja auch, und dann so eine Kinderorthese kann das dann halt dann da auch mitstützen.
Und die Prothesen, die ihr mittlerweile macht, sind hochintelligent. Ihr macht die individualisiert für den Träger teilweise.
Ja.
Und die sind KI-unterstützt. Die haben Sensorik und die lernen im Prinzip von ihrem Host, kann man sagen.
Ja, genau. Genau, also das ist der, du hast schon alles gesagt, aber wenn ich das ein bisschen ausführen darf, genau so ist es. Du hast dann die Weiterentwicklung eigentlich von biomechanischer Steuerungstechnologie, die vorher auf dem Chip war. Also das heißt, du kannst den Fuß, das Knie, Oberschenkel kannst du ja auch entsprechend ansteuern, dann kannst du dir dann zusammen dann optimieren. Aber noch besser ist es ein System, was sich selbst optimiert, basierend auf deinem Gangbild, auf deinem Nutzungsverhalten. Ja, also dieses KI-bezogene sich selbst optimieren, das ist der Weg, den natürlich auch wir vor ein paar Jahren dann halt dann eingeschritten sind. Und das bringt dann halt dann diesen Mehrwert. Also das heißt, du hast dann nicht eine One-Size-Fits-All-Intelligenz in den einzelnen Komponenten, sondern das System adaptiert sich nach deinem Verhaltens-, nach deinem Bewegungsmuster.
Und das bedeutet ja auch, dass man eigentlich den ganzen Weg, wie so etwas zum Kunden kommt, komplett verändern muss, weil das bedeutet, dass auf einmal eine individuelle Anpassung von Technologie notwendig ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich auch nicht mehr so extrem, weil das System ja selbst mitlernt und nicht mehr irgendwie ein Handwerker so eine Prothese vielleicht individuell zusammenbauen muss, sondern das übernimmt dann ein 3D-Drucker und der Rest wird von der Technologie übernommen. Wie verändert sowas im Prinzip diese gesamte Wertschöpfungskette euch?
Also du sprichst ja zwei Hauptelemente der Wertschöpfungskette an. Das erste ist das Element von ich messe etwas, zum Beispiel den Stumpf, daraufhin ziehe ich mir Design-Templates und adaptiere die dann auf deine Belange. Und aus den Design-Templates habe ich vielleicht aus dem Gespräch mit dir erfahren, was deine zukünftigen Belastungsfälle sind. Also bist du jetzt jemand, der viel Sport treibt, gehst du gerne, musst du lange stehen und oder. Das kann ich ja auch alles mit abbilden. Und dann geht es dann in die technische Herstellung. Und das ist dieser Scan-to-Print. Also das heißt, ich scanne durch einen definierten Scanner, der dann reibungslos dann die einzelnen Polygone in der Cloud miteinander verbindet. Und auch wenn du als scannende Person mit der Hand dann zum Beispiel jetzt einen Knick machst und dann die Verbindung verloren gehen würde, ist der Algorithmus aber so, dass er es dann noch verbindet. Das heißt, du hast immer einen 360-Grad-Scan. Dann das zweite ist die Modellierung aus der Designvorlage. Und das passiert auch komplett KI-gestützt. Also da ist dann keine Person, die dann aus der Library ein passendes Template dann abbildet. Und dann gibt es dann nochmal die Anpassung und die kannst du aber dann schon manuell durchführen. Also das heißt, wenn du dann ein ausgebildeter Orthopädietechniker bist, kannst du dann im Gespräch mit dem Patienten dann sagen, oder kannst du die richtigen Fragen stellen und basierend dann darauf die feine Einstellung machen. Und dann gibt es eine finale Datei, und in der dann halt dann auch das Bauteil, die Prothese in dem Fall abgebildet ist, und das schickst du dann direkt auf den Drucker. Und jetzt sind wir eigentlich in dem kompletten digitalen Wertefluss. Das heißt, es ist nicht mehr abhängig davon, wie eine Person misst, weil das war es vorher. Hat dann die eine Person sich vermessen?
Ja, oder dass man für 10.000 Euro was produziert, was man hinterher so...
Und 3 Jahre. Ja, also du musst ja als Patient damit leben.
Ja,
also du hast keine Quality Control, sondern diese Person ist dann nahezu gottgleich. Alles, was er dir dann da halt gibt, damit musst du geben. Und es gibt auch eine sehr starke emotionale Verbindung zwischen Patient und Orthopädietechniker, weil der Patient ja auch von dieser Person dann die gesamte Mobilität dann halt dann abhängig machen
muss. Und dann haben die Leute vielleicht gedacht, so toll sind diese Prothesen ja gar nicht, obwohl die einfach nur schlecht angepasst waren.
Richtig, angepasst, ausgewählt und auch nicht für die Belastfälle dann der Person, des Patienten, dann halt dann noch optimiert. Und jetzt haben wir den digitalen Zwilling des Scans, wir haben den digitalen Zwilling des Designs und wir haben den digitalen Zwilling des 3D-gedruckten Bauteils. Und wenn du diese drei Zwillinge miteinander verbindest und in eine Endlosschleife fährst, hast du eine Meta-Intelligenz. Und in dieser Meta-Intelligenz kannst du, wenn du das, sagen wir mal, 1000 Mal gemacht hast, dann halt dann Learnings ableiten, um den Scan-Prozess zu optimieren, den Design-Prozess zu verbessern und den Druck der 3D-Bauteile.
Super cool.
Ja.
Einfach ganz. Aber also auch total naheliegend.
Ja, eigentlich ganz einfach.
Ja, aber das ist so interessant, weil, also es ist so logisch, es ließe sich auch auf ganz viele andere Bereiche im Gesundheitswesen übertragen. Es ist aber faszinierend, dass ihr das schon auch so tatsächlich leben und anbieten könnt im Markt, weil es ja ein Bereich ist, in dem Otto Bock über ein extremes Expertenwissen und ein Alleinstellungsmerkmal verfügt. Und was ich auch beobachtet habe und immer super interessant fand, weil das ein Thema ist, was im Moment eigentlich alle großen Medizintechnikhersteller auch und auch pharmazeutische Unternehmen haben, ist der Zugang zum Patienten, der nicht besessen wird sozusagen von diesen Unternehmen. Die sind abhängig von einer sehr selbstbewussten Branche, von Ärzten, medizinischem Fachpersonal, die das übernehmen. Und da drauf in irgendeiner Art und Weise Einfluss zu nehmen, ist sehr, sehr schwierig. Das ist jetzt bei euch etwas anders. Ihr betreibt tatsächlich 160 Patientenversorgungszentren und könnt da natürlich wichtige Lernerfahrungen machen und also etwas ausprobieren, was dann auch allen anderen angeboten werden kann. Oder wie kann man sich das so vorstellen?
Grundsätzlich ist es richtig, das, was den anderen Sanitätshäusern angeboten werden soll, muss ja für die einen Mehrwert haben.
Ja.
Ja, und das ist dann genau jetzt dann die Frage, welchen Mehrwert können wir mit einer Scan-to-Print-Lösung zum Beispiel dann generieren? Wenn jetzt jemand sagen würde, das brauche ich nicht, ich habe doch meine 3 Mitarbeiter und die machen das bis zur Rente, dann hat er in dem, was er sagt, erstmal auch recht. Ja, also wenn der Bedarf gar nicht da ist, dann passt die Lösung halt dann für ihn in diesem Zeitpunkt nicht. Wenn ihr aber zu dem Punkt kommt, und da kommen immer mehr Unternehmen, ich kann gar nicht in meinem Unternehmen als kleines Sanitätshaus mit einstelligen Mitarbeiteranzahlen digitales Wissen aufbauen, dass ich eine Lösung aufbauen kann von einem Scanner bis hin zu Designformaten und angebunden an industrielle 3D-Drucker und das dann im medizinalen Umfeld, dann hat er natürlich einen Bedarf. Und das ist ja bei den ganzen Transformationsthemen, solange keiner ein Problem hat, ja, ist deine Lösung auch nicht relevant für diese Punkte. Und Henry Ford hatte mal gesagt, wenn ich meine Kunden fragen würde, was sie wollen, dann würden sie sagen...
Schnellere Pferde.
Genau. Und so sind wir dann ja vielleicht 100 Jahre später wieder an einem ähnlichen Punkt, dass immer eine Bereitschaft dann da sein muss. Und Bereitschaft kommt nicht von selbst. Das heißt, du hast dann bei Crossing the Chasm hast du dann halt dann immer eine Gruppe von Personen, die ist so total innovationsbezogen. Ja, das sind die Frontrunner, die machen alles mit Innovationen, verdienen gutes Geld und haben dann da auch so ein bisschen Spielmasse. Und dann gibt es dann die Early Adopters, die sagen, ja, das wollen wir mal mit ausprobieren, auch wenn es nicht ganz reif ist. Also ähnlich zum Beispiel aktuell bei Elektroautos. Ladeinfrastruktur ist jetzt noch nicht so super toll, Autos sind jetzt auch nicht viel günstiger oder so. Also da brauchst du schon ein bisschen so Enthusiasmus. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, jetzt warten wir mal ab, ob das alles cool ist.
Und dann machen wir das
vielleicht. Und dann machen wir das.
Und wenn du die hast, dann bist du quasi über den Berg mit der Innovation. Und das ist das, was du mit diesem Crossing the Chasm
genau, die Schlucht.
Meintest,
ja. Genau, und da brauchen wir eine Brücke. Und die Brücke dann halt dann darüber ist für die jeweilige Kundengruppe der Mehrwert.
Den ja, und wo sind wir da jetzt gerade in der Orthopädie?
Und ein guter Punkt, ja. Ich glaube, wir sind noch am Anfang.
Also, aber um jetzt nochmal zu fragen, es gibt ja in Deutschland relativ viele von diesen Orthopädiehäusern oder Sanitätshäusern.
Ja.
Da gibt es sehr viel Angebot. Und ihr habt jetzt 160 Patientenversorgungszentren und arbeitet wahrscheinlich auch mit denen zusammen. Das heißt, die sagen, okay, das ist jetzt ein Thema, das können wir hier nicht leisten. Also schicken wir euch den Patienten und der kommt dann aber wieder zu uns zurück oder wie zu denen zurück oder wie funktioniert das heute?
Also, genau, also Otto Bock hat zwar diese 160 Sanitätshäuser, aber das gilt ja weltweit.
Ja.
Ich glaube, allein in Deutschland sind es über 5000 Sanitätshäuser, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und das sind ja hauptsächlich Otto Bock Kunden. Das heißt, die kaufen Produkte und die beliefern wir. Und damit machen wir einen Großteil unseres Umsatzes. Also wenn du sagst, was macht ihr denn hauptsächlich?
Ja.
Wir liefern dann diese Orthesen, Prothesen, Rollstühle, Exoskeletons und auch die 3D-gedruckten Bauteile. Das sind unsere Hauptkunden. Dass wir nebenbei dann noch die Sanitätshäuser haben, ist eigentlich für uns perfekt, weil wir da halt dann auch lernen können, besser verstehen können, aber auch das ein oder andere auch mal antesten können, bevor wir dann sagen, okay, was ist der tatsächliche Bedarf? Also die Zielsetzung ist es nicht jetzt, diese Sanitätshäuser dann noch weiter zu kaufen. Wie gesagt, bei 170 sind wir schon, aber alleine in Deutschland...
170 sind es jetzt, okay.
Also 170 müssen es sein, ja, ungefähr. Die wachsen auch ganz organisch. Und da haben wir, das sind aber weltweit. Ja, und wir haben allein in Deutschland mehrere tausend. Also das heißt, da wird man vom Weltmarkt nicht allzu viel dann da abgreifen können. Das ist ein sehr heterogener, sehr kleinteiliger Markt.
Ja, und das ist auch trotzdem so interessant, weil das eben diese ganze Verschmelzung zeigt. Also wie Innovation funktioniert und welche Hürden überwunden werden müssen, um dann wirklich beim Patienten anzukommen.
Ja.
Das ist ja das Spannende, dass der Teufel dann wirklich im Detail steckt, des Ausrollens. Und was ihr ja auch habt, ist tatsächlich eigene Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen, die dann mit eurer Technik arbeiten.
Genau, also wir haben da auch eine globale Akademie, also zum Beispiel hier eine direkt in Duderstadt, wo wirklich Menschen aus der ganzen Welt herkommen und das Wissen dann erhalten, was sie dann in ihren Ländern von Afrika, Asien, Amerika dann halt dann entsprechend anwenden können. Und das gehört halt mit dann dazu, weil diejenigen, die ja schon ein Geschäft haben, sind wenig daran interessiert, den nächsten auszubilden, der dann vielleicht 20 Kilometer dann weiter ist, weil viele Unternehmen in dem Sanitätsbereich und Sanitätshausbereich auch in weiteren Regionen, in Asien, Amerika, aber auch in Afrika, dann halt dann eher, sag ich mal, sich abgrenzen wollen, anstatt dann halt dann
mit Qualität
richtig
und, den Markt zu übernehmen. Was ich auch noch so sehr spannend finde, ist tatsächlich, weil du ja auch sagtest, also nochmal, um darauf zurückzukommen, du hast die Brücke geschlagen, indem du gesagt hast, dich hat so sehr interessiert, nicht mehr nur quasi der Ingenieur im Hintergrund zu sein, der die Technologie entwickelt, sondern näher an den Nutzer dieser Technologie zu kommen und wirklich zu verstehen, wie wird das eingesetzt. Mhm. Und jetzt ist es so, dass Otto Bock extrem stark ist im Bereich Brand und Marketing, finde ich persönlich. Also finden wahrscheinlich viele, oder? Also,
ich glaube auch, ja.
Ja, glaubst du, warum glaubst du das?
Ich glaube, es ist eine sehr starke Marke, die halt dann auch über die 100 Jahre auch eine starke Ausstrahlung hat und in die Paralympics wurde schon in den 80ern dann investiert, also die Partnerschaft, die man halt dann da aufgebaut hat. Und die Familie Neder hat es dann über die Jahre, denke ich mal, auch wirklich perfekt betrieben, die Firma halt dann auch so zu positionieren, dass sie dann wirklich für den Slogan Quality for Life steht. Also das, was man damit dann verbindet, sind tatsächlich dann Menschen, die qualitativ hochwertige Produkte bekommen, um dann Mobilität in ihrem Leben wieder zurückzuerlangen.
Und was sind im Moment Themen, an denen ihr arbeitet, die wirklich visionär sind, über die du sprechen kannst?
Ja, das ist genau die Einschränkung, über die ich dann da sprechen kann. Aber vielleicht so ein paar Themen, damit wir auch ein bisschen konkreter sein können. Wir haben ja die intelligenten Prothesen. Mhm. Und typischerweise hört ja unser Geschäftsmodell in der Vergangenheit damit auf, dass wir dann diese Prothese dann dem Orthopädietechniker geben und er alles Weitere mit dem Kunden halt dann klärt. Dann ist natürlich die Möglichkeit dann jetzt durch den digitalen Remote, also externen Zugriff, dann halt dann auch, dass man sich dann auch in Absprache mit dem Patienten von außen auf die Prothese dann einschalten kann. Das heißt, man kann sie von außen auslesen im Sinne von, muss diese Person dann vielleicht zu einer Einstellung zum Orthopädietechniker, sollte da ein Firmware-Upgrade dann draufgeladen werden oder ist der Verschleiß höher als beim Durchschnitt? Und da kann man zum Beispiel jetzt über eine relativ einfache Ampel-App-Logik dem Patienten und seinem ausgewählten Orthopädietechniker dann halt dann auch eine digitale Kommunikationsplattform geben, auf die nur die beiden zugreifen können und sind dann sozusagen in Echtzeit im Austausch über den Leistungsstand der Prothese oder dann die Aktivitäten, die demnächst anstehen. Das sind so Themen, die uns rausführen von dem, wo wir in der Vergangenheit dann da waren, also nur dem Produkt und dann Produktübergabe. Und jetzt versuchen wir dann die Brücke auch zu schließen oder zu schlagen zwischen Anwender und Orthopädie-Techniker.
Ja, spannend. Ich habe irgendwo gelesen, es gibt sogar die Möglichkeit, das fernzuwarten. Mhm. Das ist eigentlich wie ein Tesla, den man in die Garage stellt und dann morgens ist das Update drauf. Mhm. So kann man sich das auch vorstellen?
Doch, ja. Also man muss es dann natürlich bestätigen und wir haben dann auch etliche Testläufe im Hintergrund, dass wir dann das, was da auch gemacht wird, ist ja immer noch ein Medizinprodukt, dass es da halt dann auch wirklich die Sicherheitsvorgaben dann erfüllt. Und dann, wenn dem so ist, dann machen wir das natürlich.
Ja, auch. Und ich stelle mir vor, dass ein Teil deines Jobs wahrscheinlich auch Change ist, weil es ist natürlich eine sehr alte Firma im Sinne von sehr, ja, gibt es einfach schon sehr, sehr lang. Es gibt gewachsene Strukturen und so die Innovation ist ja einmal das Produkt, aber eben auch Arbeitsabläufe vielleicht anders zu machen, Impulse schneller aufzunehmen, vielleicht fachübergreifend zusammenzuarbeiten. Wie macht ihr das? Hilft es euch, dass ihr in Berlin einen Standort habt, wo ihr viel Digitalinnovation macht?
Also grundsätzlich, Berlin hilft immer. Warum? Da kann man halt dann richtig schön out of the box arbeiten, denken und auch handeln. Grundsätzlich ist es so aufgestellt, dass ich mich um die ganzen Themen kümmere, die vom Produkt in den Markt reingehen und idealerweise halt neue Dienstleistungen, neue Lösungen, AI unterstützt idealerweise an und mit neuen Produkten, also auch diese Scan-to-Print-Lösung. Alles, was damit einhergeht, und das ist sehr, sehr viel hier bei Ottobock, also das heißt dann vom Einkauf, vom Zusammenarbeit mit externen Startups, Entwicklung, Zusammenarbeit, Regulatory Operations, die Supply Chain aufbauen und das dann in die einzelnen Länder von USA, Europa bis nach Asien zu bekommen, das ist schon ein ziemlich gutes Arbeitspaket. Und da bin ich dann halt dann dabei, auch immer dann die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Geschäftsführung da halt dann zu intensivieren. Und das wird auch nicht aufhören, weil wir betreten da auch teilweise Neuland, auch für die Kollegen und für Ottobock. Was ich nicht mache, das sind also Themen um die administrative Prozessoptimierung. Also das heißt, wenn bei uns irgendwie ein Reiseantrag verbessert werden muss, das sind so Themen als CDO, sind es nicht meine Themen, die sind angesiedelt innerhalb dann der IT und des Business Process Managements, wo wir dann halt dann unsere eigenen Prozesse optimieren. Das Gleiche gilt auch für Social Media und digitales Marketing, E-Commerce im klassischen Sinne. Das ist bei uns auch in einer anderen Abteilung angesiedelt und nicht bei mir. Also das heißt, ich kümmere mich wirklich um die disruptiven Geschäftsmodelle, neuen Produkte und das Neuland. Genau.
Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, weil ihr hier so ein, also ich meine, ihr sind einfach extrem viele nerdige Leute unterwegs. Ganz klar, oder?
Top-Spezialisten, sagen wir es.
Genau. Und die sind ja meistens sehr neugierig, einfach, es ist einfach Berufskrankheit, neugierig und interessiert an Neuerungen und da kann man wahrscheinlich gut mitreißen, kann ich mir vorstellen.
Richtig. Wobei die Herausforderung ist, und das ist, glaube ich, in diesem Jahrzehnt noch stärker als im letzten, ich muss es schaffen, unterschiedliche technisch-technologische Kompetenzen übereinander zu legen. Mhm. Also zum Beispiel das, was ich dir vorhin gesagt habe mit dem Scan-to-Print. Ich muss es schaffen, dass jemand, der in Scannen sehr gut ist und jemanden, der in der Designmodellierung sich mit jemandem austauscht, der sehr gut ist in dem Aufbau von industriellen 3D-Druckproduktionsnetzwerken. So, jetzt finde mal diese drei Leute und sorge dafür, dass sie so effektiv wie möglich zusammenarbeiten, damit in allerkürzester Zeit genau dieser Scan-to-Print...
Erstmal muss man die auf eine eigene Sprache, also auf eine einheitliche Sprache bringen wahrscheinlich.
Genau, und also ich arbeite da eigentlich mit dem Mittel der Mission. Ja, also eine Mission, der Nordstern sagt viel mehr aus als 1000 Worte von mir. Und deswegen suche ich auch, ist mein Produktauswahlprozess hauptsächlich in dieser Kategorie, also das heißt, welchen Mission Drive hat diese Person, sieht sie sich selber größer als das, was die Gruppe erarbeitet und oder bringt sie sich ein, dass die Gruppe dann halt dann eine höhere Mission dann halt dann da erfüllen kann. Und mich hat immer der Spruch fasziniert, bringing innovation to industry. Ja, also das war für mich ein Slogan, unter dem ich mich immer gut fühlen konnte, wo ich mit technischen Innovationen...
Was bedeutet der dann für dich?
Technische Innovation, also das, ja, was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, technische Innovation in eine Industrie zu bringen, die dadurch dann halt dann einen positiven Wertbeitrag für das Leben der Menschen hat. Genau, also ich würde jetzt zum Beispiel, ich könnte nicht für ein Rüstungsunternehmen arbeiten.
Ja, da wären auch wahrscheinlich auch nicht mehr für die Zigarettenindustrie.
Nein, das, in den 90ern war das doch okay. Heutzutage, ich habe auch nie selber geraucht. Ja, mein Vater hat der, die Mitarbeiterzigaretten immer bekommen, aber sie bin ja überhaupt nicht so der Typ. Genau. Aber wie gesagt, das muss etwas sein, was dann halt dann wirklich dann so einen Bottomline-Effekt hat. Und ohne das, mein Gott, ja. Ich glaube, die Welt braucht nicht noch mehr Panzer und noch mehr Dieselfahrzeuge und mehr Zigaretten. Ich glaube, so ein bisschen mehr Demut und Gemeinschaftssinn. Und das haben wir vielleicht auch durch Covid-19 gesehen. Ja, das ist wichtiger, dass wir eher zusammenhalten und uns gegenseitig dann da stärken, als dann die Ego-Spielchen der Vergangenheit weiterzuspielen.
Ja, absolut. Und ich finde es toll, dass du das sagst, weil ich glaube das auch. Und ich persönlich habe ja auch schon einige Unternehmen aufgebaut und ja, mir war es auch immer extrem wichtig, eine Vision und auch eine Mission zu entwickeln, weil wenn man da wirklich eine Klarheit hat, wo man hin will, was man erreichen will und was für einen Wertbeitrag man auch leisten möchte als Unternehmen, dann ist das ein total starkes Argument für Mitarbeiter und man zieht auch die richtigen Mitarbeiter an. Die sich damit nämlich identifizieren können und man schafft sowas wie eine Bewegung, weil alle an einem Thema arbeiten und das macht viel, viel mehr Spaß, als wenn die Leute nur kommen, ihren Paycheck nehmen und wieder nach Hause gehen und dann hoffen, nicht belästigt zu werden. Und das ist ich meine, das ist ja das Tolle an der Branche. Ich muss zugeben, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, ja, wir sind schon, wir haben schon die Zeit, die wir uns normalerweise nehmen, überschritten. Mhm. Es war aber total fesselnd und spannend für mich. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall weiter zu beobachten, was ihr so baut, was ihr macht und was auf den Markt kommt und wünsche dir und deinem ganzen Team weiter ganz viel Erfolg bei dem Innovieren.
Vielen herzlichen Dank und ja, ich glaube, wir sind alle angesteckt von diesem Virus Innovation und freuen uns dann da halt dann wirklich immer auch wieder neue Wege und neue Lösungen halt dann anzutesten und sie dann stückweise dann in die Märkte zu bringen. Ich glaube, das ist so etwas, das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, alt werden und jung bleiben. Das ist etwas, was mich und die Kollegen halt jung hält.
Okay, ja super. Ich danke dir sehr, Günger, für dieses tolle Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.